Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Wo gehen wir von hier aus hin? Where do we go from here? Fragt Joy Malcolm auf diesem Song von Waldeck. Aus Wien und damit herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag. Wir sind angekommen in einem neuen Wissenschaftsjahr, das nennt sich Medizin der Zukunft. Das ist das Motto über diesem Jahr 2026. Und ich muss natürlich als alter Trekkie da immer gleich an den Treecorder denken. Den Treecorder vom Raumschiff Enterprise, also dieses kleine Gerät, was ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus einer 60er-Jahre-Fernbedienung und einem der ganz frühen portablen Fernseher tatsächlich. Und dieses Ding hat man dann einfach an Bord des Raumschiffs über Verletzte gehalten. Es hat dann diese Geräusche gemacht. Und dann wusste man sofort, was da los ist, wenn es sich dann um humane Lebensformen gehandelt hat. Aber wie Pille immer gesagt hat, it's life, Jim, but not as we know it. Also, Medizin der Zukunft, großes Thema bei uns heute. Gleich in einer halben Stunde reden wir über die Fortschritte in der Gentherapie, die ganz vielen Menschen heute schon hilft, ganz besonders Menschen mit einer Krebserkrankung. Da fragen wir mal, was gibt's Neues? Und bis dahin gibt's das Scannerspiel. Wir haben Scannerspiel, ein neues Buch zu gewinnen, tolles Buch, Der Atlas des Himmels, eine kleine Geschichte der Astronomie. Edward Brooke Hitching hat es geschrieben, im Knesebeck Verlag ist es erschienen. 35 € kostet es im Buchhandel. Es ist eine unglaubliche Reise durch die Mythen und Entdeckungen unseres Universums. Wenn Sie das gewinnen wollen, sollten Sie sich zunächst als Kandidat oder Kandidatin bewerben beim Scannerspiel, unserem Wissenschaftsquiz. Da müssen Sie Meldungen aus der Wissenschaft verifizieren, uns sagen, stimmt das, was wir Ihnen da erzählen, oder haben uns das ausgedacht, und dann haben sie schon fast gewonnen. Die Nummer 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Musik von Oscar Farrell featuring Sampha, der Titel Dream Therapy. Ja, aus der komme ich auch gerade. Aus der Traumtherapie. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen.
Hallo. Annette, erstmal herzlichen Dank, dass du anrufst. Und frohes neues Jahr.
Ja, danke schön. Dir auch ein gesundes, fröhliches, optimistisches.
Ja, das ist wichtig. Optimismus können wir nicht genug haben in diesen Zeiten.
Ja.
Ne? Ja. Von wo aus rufst du denn an?
Ich rufe an aus einem klitzekleinen Dorf in Märkisch-Oderland.
Märkisch-Oderland. Eher Richtung polnischer Grenze oder Richtung Berlin?
An der Grenze zum Baden.
Ah ja, okay, gut. Ich sage mal, Märkisch-Oderland, je weiter man östlich ist, ja schon fast Sibirien. Sieht jetzt auch im Moment wahrscheinlich so aus, oder?
Guck ja, mal. Ganz wunderbar. Ich habe soeben so eine von der Versicherung eine SMS-Warnung bekommen, dass wir demnächst katastrophale Schneezustände erwarten. 10 cm neue Schnee. Ich soll mich bereithalten.
Und ist das deine Autoversicherung, die der schreibt?
Ja, oder? Ich glaube ja.
Und die sagt dann, also pass auf, besser nicht auf die Straße gehen jetzt. Hier in Babelsberg sieht es übrigens ähnlich aus. Ne, wenn ich mal rausgucke, es ist so dunkel, als wäre die Sonne noch gar nicht aufgegangen und es schneit und schneit und schneit und schneit. Annette.
Ja, ich werde nachher rausgehen, es ist ganz traurig.
Ja, finde ich auch. Also, dann fangen wir mal an. Du weißt ja, als erste Anruferin hast du es immer am schwersten, denn den Buchpreis gibt es immer erst nach der dritten Frage.
Ja.
Mhm. Aber die erste hat auch ein bisschen was mit Schnee zu tun. Pass auf, die kommt hier.
Die Anzahl der Gletscher wächst wieder. Bessere Nachrichten könnte es zum Jahresbeginn kaum geben. Ein Forschungsteam aus der Schweiz analysiert, wie sich die Anzahl der Gletscher weltweit zukünftig verändert. Eigentlich geht man davon aus, dass immer mehr Gletscher abtauen. Doch die Analyse zeigt, ab Mitte des Jahrhunderts soll die Anzahl ganzjähriger Eisflächen wieder zunehmen. Ungefähr 4000 neue Gletscher entstehen dann vermutlich pro Jahr.
Ist mir nicht vorstellbar. Sag ich nö.
Sagst du nö, ne? Und da hast du, hast du mal ganz genau richtig entschieden. Ist traurig, aber wahr. Du hast in diesem Fall recht und nö ist richtig.
Ja.
Ja, es gibt weltweit aktuell so ungefähr 200.000 Gletscher. Ja, und zwischen den Jahren 2041 und 2055 könnten pro Jahr 2.000 bis 4.000 Gletscher weltweit verschwinden. Entwickelt sich das Klima weiter wie bisher, dann könnten von den aktuell etwa 3.000 Gletschern in den Alpen zum Ende des Jahrhunderts nur noch 110 übrig sein. Wir werden das nicht mehr erleben, Annette, ne?
Nee, wir werden es nicht erleben. Und aber die Vorstellung, dass es mehr wären, schien mir jetzt ein bisschen absurd.
Ja, hast du recht. Hier kommt Frage Nummer 2.
Kleine Frösche fressen Hornissen. Fühlt sich die asiatische Riesenhornisse bedroht, sticht sie zu. Für manche Tiere ist das ein Todesurteil. Doch eine japanische Studie zeigt, einige Frösche fressen die Hornissen sogar. Dabei scheint es ihnen nichts auszumachen, wenn sie von dem Insekt ins Maul gestochen werden. Die Frösche versuchen nicht, der Hornisse auszuweichen, sondern greifen direkt an.
Mhm, guck mal hier, um welche Frösche es geht. Ja. Okay, interessant.
Und um welche geht's?
Sage ich dir, wenn du dich entschieden hast.
Ah ja, okay. Ich kann mich schnell entscheiden. Ich sage, na klar, das machen die. Ob die es überleben, da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Aber dass die auf jeden Fall angreifen, das glaube ich schon, dass der Frosch da nicht lange fackelt und versucht anzugreifen, das kann ich mir gut vorstellen. Ich sage also ja.
Und du hast wieder recht. Es geht um den berühmten Dunkelfleckfrosch, der wahrscheinlich so aussieht, weil er ein Frosch ist und dunkle Flecken hat. Der Dunkelfleckfrosch. Man weiß, der Stich der Hornisse ist schmerzhaft und kann auch lokale Gewebeschäden, sogar die Zerstörung roter Blutkörperchen und Herzfunktionsstörungen bei den gestochenen Tieren und Menschen verursachen. Hast du schon mal so eine asiatische Riesenhornisse gesehen?
Zum Glück habe ich sie nicht bei uns getroffen, glaube ich.
Das sind wunderschöne Tiere. Die sind ganz, ganz toll gezeichnet. Die sehen wirklich, also wirklich, man muss davon schwärmen wie von einem Kolibri. Sind auch ein bisschen größer sogar als ein Kolibri. Also ungefähr Zigarettenlänge haben die. Ne, machen natürlich ordentlich Lärm, sehen wirklich toll aus, aber sind nicht ganz ungefährlich. Und es stimmt, einige Frösche fressen die. Die getesteten Dunkelfleckfrösche scheinen sehr tolerant zu sein gegenüber dem Gift und auch den Schmerzen. Warum auch immer. Hier kommt schon die wichtige Frage Nummer 3.
Kinder machen sich keine Sorgen um die Zukunft. Psychisch geht es Kindern und Jugendlichen jetzt deutlich besser als vor der Corona-Pandemie. Zu diesem Ergebnis kommt eine nationale Studie. Befragt wurden 11- bis 23-Jährige. Demnach machen sich die Jungen und Mädchen keine Sorgen um Themen wie Krieg, Terrorismus oder eine Spaltung der Gesellschaft. Die junge Generation hat aktuell kaum Zukunftsängste.
Nee, das stimmt schon mal gar nicht.
Und du zweifelst kein bisschen, ne? Ich meine, weil. Weil ich meine, es klingt ja eigentlich so komplett absurd, dass man denken könnte, die müssen irgendwo einen Haken versteckt haben, oder?
Ja, aber nö. Also es ist mir aufgrund dessen, was ich lese und höre, nicht vorstellbar. Aber es ist mir auch nicht vorstellbar aufgrund, ich habe viel Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. Ich habe auch selber zwei Jugendliche zu Hause und sehe, was die beschäftigt und höre, was die beschäftigt und auch was deren Freunde beschäftigt.
Ja.
Ich denke, das ist nicht vorstellbar, dass die ganz im Gegensatz zu all den Erwachsenen, die ja Ängste und haben, wo es viel schwieriger ist, optimistisch zu bleiben momentan. Ne? Das glaube ich nicht, dass die völlig in eine andere Richtung marschieren.
Und damit hast du vollkommen recht. Ja, die Lebenszufriedenheit, und das ist die eigentliche Nachricht, die Lebenszufriedenheit junger Menschen liegt immer noch unter den Werten von vor der Corona-Pandemie. Ja, die genannten Krisen und gesellschaftlichen Diskurse, die finden viele Jugendliche belastend. Und wer unter solchen Zukunftsängsten leidet, hat auch ein höheres Risiko später für psychische Auffälligkeiten und depressive Symptome. Also, liebe Eltern, immer ganz genau hingucken, was eure Kinder so machen. Annette, herzlichen Glückwunsch erstmal. Du hast dieses tolle Buch gewonnen aus dem Knesebeck Verlag. Ist so ein großer Bildband, der Atlas des Himmels, eine kleine Geschichte der Astronomie mit vielen Himmelskarten, auch aus der Geschichte. Also da sind dann astronomische Karten drin zu sehen, mittelalterliche Manuskripte, Meister. Meisterwerke der Kunst, alte Sternenkataloge, antike Instrumente und andere Kuriositäten. Ja, ein Reich voller Götter, Teufel und Wetterzauberer. Das ist ein Buch, das sollte man zu Hause haben. Und trotzdem mache ich dir jetzt dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du weißt, du kannst jetzt aufhören, schick mir dir einfach das Buch zu. Aber wenn du weitermachen möchtest, setzt du das Buch aufs Spiel. Hast du am Ende beides gewonnen, Buch und Abo, oder beides verloren? Wie sieht's aus?
Ich würde gerne das Buch nehmen, weil ich angerufen habe, weil ich wirklich scharf auf genau dieses Buch bin.
Sehr gut. Ja.
Genau. Und würde mich da richtig doll drüber freuen.
Naja, dann hast du jetzt das Buch und ich sage herzlichen Dank nochmal fürs Anrufen. Ein ganz tolles 2026. Möge es besser werden als das letzte.
Ja.
Ne? Kann ja immer.
Ja, für uns alle.
Genau. Und danke nochmal. Und du weißt eins, ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Ja, okay. Ich Annette. Danke auch ganz herzlich.
Ja, mach's gut. Tschüss, tschüss. Die Profis begrüßen auf Radio 1 das neue Jahr 2026 jetzt mal ganz offiziell. Und zwar so: Hallo neues Jahr, schön, dass du da bist. Wir wissen auch schon, wie das Motto des neuen Wissenschaftsjahres lautet, nämlich Medizin der Zukunft. Ich denke da natürlich sofort an Doktoren wie Joseph Mbenga, Leonard McCoy, Dr. Beverly Crusher oder Dr. Julian Bashir. Das waren alles Chefärzte an Bord von Raumschiffen im Star Trek-Universum. Wir bleiben aber lieber auf der Erde bei den Profis und fragen, was kann denn die Medizin heute schon tatsächlich, welche Therapien haben die größte Zukunft? Und da haben wir uns die Gentherapie rausgepickt. Die wollen wir uns mal in aller Kürze erklären lassen vom Leiter der Klinik für Stammzellentransplantation und der Forschungsabteilung Gentherapie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Professor Dr. Boris Fese. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen und frohes neues Jahr.
Das wünsche ich Ihnen auch. Was genau versteht ein Mediziner unter Gentherapie? Was ist das?
Ursprünglich war die Idee, dass Gene, die Defekte aufweisen und dadurch Krankheiten verursachen, dass man diese Gene therapieren kann, also heilen kann, die falschen Buchstaben austauschen kann. Und das war dann die Gentherapie. Und im Laufe der Jahre, weil man das am Anfang gar nicht konnte, hat man daraus einen anderen Ansatz gemacht, nämlich mit Genen zu heilen. Also Gene in die Zellen einzubringen, entweder korrekte Kopien der kaputten Gene oder völlig neue Gene, die uns irgendwie helfen, eine Krankheit zu heilen.
Haben Sie ein Anwendungsbeispiel?
Ja, ganz aktuell ist das in unserem Gebiet zum Beispiel, sind das die CAR-T-Zellen. Die CAR-T-Zellen, CAR steht für CAR wie Auto, steht für chimäre Antigenrezeptoren. Da bauen wir in die T-Zellen, das sind Zellen des Immunsystems, neue Oberflächenmoleküle ein, die dann Krebszellen erkennen und weil sie T-Zellen sind, weil das ihre Aufgabe ist, die dann auch zerstören, sodass wir mit dem eigenen Immunsystem die Krebszellen zerstören können. Das funktioniert bei einigen bestimmten Krebskrankheiten schon sehr gut. Da können wir Patienten heilen, die vorher als unheilbar galten.
Das wäre meine Frage. Wie erfolgreich ist das?
Ja, es gibt, wie gesagt, da nur einige Krebsarten bisher. Wir versuchen natürlich, das jetzt auf viele Krebsarten auszuweiten. Bei denen, wo es funktioniert, ist es so, dass ungefähr ein Drittel der Patienten langfristig profitiert. Wie gesagt, Patienten, die eigentlich schon keine Option mehr hatten, die dann oft geheilt sind. Und zumindest wissen wir, dass sie schon mehr als 10 Jahre ohne Krebs leben. Das heißt, wahrscheinlich sind sie geheilt. Bei anderen Krankheiten wird das besonders bei Erbkrankheiten angewandt, wo einzelne Gene zuständig sind. Das nennen wir dann Monogen. Und da funktioniert das bei einigen Krankheiten schon auch hervorragend, wo wirklich Patienten geheilt werden können.
Stimmt es, dass man Gentherapien quasi nicht industriell fertigen kann, sondern man muss sie immer individuell auf einen Patienten anpassen?
Das stimmt für einige der Gentherapien. Wir unterscheiden zwischen Gentherapien außerhalb des Körpers und im Körper. Bei denen außerhalb des Körpers, also da erfolgt die genetische Veränderung außerhalb des Körpers, ex vivo sagen wir dazu, da machen wir das tatsächlich Patienten individuell, also diese T-Zellen von den Patienten, die bestimmte Krebsarten haben, die werden außerhalb des Körpers genetisch dann gepimpt, dass sie die Krebszellen erkennen und die können dann das im Körper tun. Bei anderen Krankheiten, bestimmten Erbkrankheiten, zum Beispiel die Bluterkrankheit, Hämophilie, also die Blutgerinnung nicht funktioniert, da bekommen die Patienten tatsächlich eine Spritze mit den Gentaxis, die sich dann die Gene in die Leber und produzieren diesen fehlenden Gerinnungsfaktor in der Leber. Das ist dann tatsächlich nicht individuell, sondern ist eine Ampulle, die dann im Kühlschrank quasi steht und für den Patienten bereitgehalten werden kann.
Sie können das nicht hören auf Ihrer Seite, aber wir haben hier leider Probleme mit der Telefonleitung. Ich hoffe, dass sie einigermaßen stabil noch bleibt. Entschuldige mich auch draußen bei den Hörern dafür. Nun werden wir alle älter. Das erhöht das Krebsrisiko, wie es immer heißt. Und das wiederum erhöht die Behandlungskosten. Was heißt das für die Gentherapie? Kann die Standard werden oder ist sie es vielleicht sogar schon, obwohl es ja relativ teuer ist?
Ja, sowohl diese individualisierten Therapien, aber leider auch die gar nicht individualisierten sind sehr, sehr teuer. Wir sprechen da bei einigen der Behandlungsformen von 2-3 Millionen Euro, wo eine Behandlung kostet. Das heißt, tatsächlich ist das, wenn es so teuer ist, kaum vorstellbar, dass das sich breit durchsetzt. Und deshalb ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich der Forschung jetzt die Behandlungen deutlich günstiger zu machen, um das eben breit anwendbar zu machen. Und zum Beispiel, indem man diesen Individualisierungsfaktor verringert, dass man das auch schafft bei den Patienten, die solche CAR-T-Zellen bekommen müssen, die Veränderung im Körper stattfinden zu lassen und dann eben quasi eine Spritze für alle zu haben, die dann für jeden Patienten geeignet ist. Aber das ist tatsächlich die Zukunftsmusik und die Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten funktionieren kann.
Wir reden ja auch, weil wir über die Medizin der Zukunft reden wollen. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass es klappt und wann?
Ja, es geht da in den letzten Jahren sehr deutlich voran, muss man sagen. Es ist diese Genfähren, die wir da benutzen müssen, die werden immer ausgefeilter. Aber die ganze Entwicklung ist natürlich immer Jahre im Voraus. Also was wir heute im Labor machen, das braucht noch einige Jahre. Viele vorklinische Testungen und dann klinische Testungen, bis es zugelassen wird, sodass wir da eher in Jahrzehnten denken müssen, bevor wir das in einer wirklich sehr breiten Anwendung haben werden. Aber es kommen jedes Jahr neue Therapien dazu, die dann auch zugelassen werden, sodass wir uns da langsam vorwärts bewegen und hoffentlich dann bald auch bei schwierigeren Krebsarten die Möglichkeit haben, dann solche neuen Therapien zu benutzen oder auch bei noch mehr von den Erbkrankheiten.
Sagt der Leiter der Klinik für Stammzellentransplantation und der Forschungsabteilung Gentherapie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, Professor Dr. Boris Fese. Herr Fese, tausend Dank, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen natürlich auch nochmal ein frohes neues Jahr.
Ja, vielen Dank.
Gerade erst ist er vom Deutschen Hochschulverband zum Hochschullehrer des Jahres ernannt worden. Schon ist er zu Gast bei den Profis, der Heidelberger Archäologe und Professor für Assyriologie, Dr. Stefan Maul. Guten Morgen, Herr Maul.
Guten Morgen.
Und herzlichen Glückwunsch natürlich. Ist doch eigentlich der schönere Preis als Ihr Leibniz-Preis, den Sie vor fast 30 Jahren gekriegt haben, ne, oder?
Ich habe mich über beide gefreut, sagen wir mal so.
Ja, also was war nochmal genau die Assyriologie? Ich glaube, wir hatten noch nie einen Assyriologen hier bei uns.
Also die Assyriologie ist die Wissenschaft von den Sprachen und den Kulturen des alten Vorderen Orients. Sie können das Fach auch Altorientalistik nennen. Ein Fach, das sich um die Kulturen im Irak, in Syrien, Palästina, Iran kümmert, vom 4. Jahrtausend bis etwa zur Zeitenwende, in dem Zeitraum, in dem die Keilschrift, das mesopotamische Schriftsystem, existiert.
Also Sie arbeiten vor allen Dingen auch daran, Schriften zu entziffern.
Jawohl. Ja.
Sie leiten in Mosul im Irak die deutschen Ausgrabungen, vor allem am Grab des biblischen Jona. Was war denn das Grab des biblischen Jona?
Die meisten kennen ja die Geschichte von dem Propheten Jona, der nach Ninive gesandt wurde von Gott, um dort die Menschen zu bekehren und die Menschen von Ninive zum wahren Glauben geführt hat. Das ist eine Geschichte, die in der Bibel ebenso wichtig ist wie im Koran. Und in Mosul, im Gebiet des antiken Ninive, wurde das Grab dieses Propheten verehrt.
Ist das denn nur eine religiöse Pilgerstätte gewesen oder gab es diesen historischen Jona tatsächlich? Denn das war ja auch der Mann, der angeblich von einem Fisch lebendig verschluckt worden ist, 3 Tage im Bauch verbrachte und dann wieder freikam. Ne?
So steht es in der Bibel und es gibt eine uralte Tradition, die das Grab des Jona eben an seinem Wirkungsort im antiken Ninive verortet, anfänglich wohl ein jüdisch-christliches Heiligtum und im Laufe der Zeit eben auch ein islamisches Heiligtum. Seit dem 12. Jahrhundert existierte dort eine Moschee, in der das Grab des Jona dann weiterlebte, das sehr viel ältere Grab, bis 2014 die Kämpfer des Irak, des Islamischen Staates dieses Grab in die Luft sprengten mitsamt der Moschee.
Genau, also da war dann quasi über dem Grab eine Moschee gebaut, oder wie muss man sich das vorstellen?
Warum
hat die IS das in die Luft gesprengt?
Also der religiösen Auffassung dieser Leute entsprechend wird es als Hybris verstanden, am Grab eines Menschen zu beten. Und der Prophet war ja nun ein Mensch und dies war in den Augen dieser Religionsauffassung etwas Inakzeptables und deswegen haben sie das Grab gesprengt.
Das Besondere ist auch, dass unter dem Grab noch mehr Geschichte liegt, ne?
Richtig, die Moschee und auch das Grab des Propheten lagen über den Ruinen eines assyrischen Königspalastes, der aus dem 7. vorchristlichen Jahrhundert stammt und weitgehend im 7. Jahrhundert mit dem Untergang des antiken Ninives niedergebrannt wurde und dort unberührt gelegen hat, eben bis zur Sprengung der Moschee des Propheten Jonas.
Dann führen Sie uns doch mal über diese Grabungsstätte. Was ist da aus Ihrer Sicht mit dem Auge des Archäologen zu sehen? Welche Schichten legen Sie frei und vor allen Dingen, was haben Sie da schon gefunden?
Also zunächst muss man mal sagen, dass nach der Sprengung des Grabes die Kämpfer des Islamischen Staates, die wussten, dass dort die Ruine des assyrischen Königspalastes liegt, das ganze Gebiet unterhalb der Moschee mit einem engen Netz von Raubgräbertunneln durchzogen haben, in der Absicht, dort Antiquitäten, Tontafeln zu finden, die dann auf dem Schwarzmarkt verkauft werden sollten, um die Kriegsführung des sogenannten Islamischen Staates zu finanzieren. Mhm. Und der irakische Staat hat uns dann, also mich und meine Kollegen von der Universität Heidelberg zu Hilfe gerufen, nachdem der IS aus Mosul vertrieben worden war im Jahr 2017 und seit 2018 sind wir dann vor Ort, um zunächst die Schäden zu begutachten, die Befunde zu begutachten und aufzunehmen. Und nach und nach sind dann Ausgrabungen entstanden und wir sind dabei, eben die sehr repräsentativen Reste dieses Königspalastes mit wunderbarer Bauskulptur freizulegen.
Aber Reste klingt natürlich nicht gut. Ist das meiste verloren?
Schauen Sie, der Palast war riesig, bedeckte eine Fläche von 400 mal 350 Metern, also ein gewaltiges Gebäude. Wir sind unmittelbar unter der Moschee auf den Thronsaal dieses Palastes gestoßen, der schon das größte überdachte Gebäude des gesamten Vorderen Orients mit 56 Meter Länge und 18 Meter Breite. Und dieser Thronsaal war geschmückt mit einer wunderbaren Fassade, die eben Skulpturen, unter anderem auch die berühmten assyrischen Flügelstiere, zeigte.
Ist denn die Finanzierung dieses Projektes für die nächsten Jahre gesichert? Weil der Irak kommt mir jetzt nicht vor wie ein Staat, der sowas tatsächlich leisten kann.
Also wir finanzieren, das ist nicht der Irak, der die Ausgrabungen finanziert. Wir arbeiten mit den irakischen Kollegen zusammen, aber die Finanzierung kommt im Augenblick aus Deutschland. Da hat uns sehr, sehr stark unterstützt das Land Baden-Württemberg, das überhaupt diese Ausgrabung erst möglich gemacht hat, aber auch viele andere Geldgeber, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die VW-Stiftung, die Thyssen-Stiftung und andere.
Ihren Preis haben Sie ja auch bekommen, also Hochschullehrer des Jahres, für Ihre gute Arbeit mit den Studierenden. Wenn ich bei Ihnen studiere, was darf ich denn machen? Darf ich mit in den Irak?
Ja, schon. Zunächst müssen Sie mal die altorientalischen Sprachen, das Assyrisch-Babylonische, die Keilschrift lernen und sich mit den Kulturen des Alten Orients, mit der Archäologie des Alten Orients beschäftigen. Und wenn Sie das gemacht haben, können Sie auch mitkommen in den Irak. Aber unsere Arbeit hat noch eine andere Komponente. Wir wollen ja sicherstellen, dass so etwas wie da zwischen 2014 und 2017 passiert ist, nämlich dass alle altorientalischen Güter vernichtet wurden von den Kämpfern des Islamischen Staates. Das wollen wir ja verhindern. Und das geht, dass das nochmal passiert. Und das geht eigentlich nur, indem man für Nachhaltigkeit sorgt, in dem Sinne, dass junge Leute ausgebildet werden und das eigene Kulturerbe kennenlernen.
Junge Iraker.
Und aus diesem Grund haben wir angefangen, neben den Ausgrabungen auch umfangreiche Unterrichtsprogramme zu entwickeln. Einerseits in der Archäologie, aber andererseits vor allem auch in der Keilschriftkunde und in der Geschichte des Alten Orients. Und das ist wirklich sehr erfolgreich. Und wir stoßen da auf viele junge Leute, die hoch motiviert sind und diese Chance wirklich wahrnehmen und tatsächlich hart lernen und auch Erfolge haben.
Das sagt der Heidelberger Archäologe und Professor für Assyriologie Dr. Stefan Maul, der als Hochschullehrer des Jahres 2026 ausgezeichnet wurde und damit jetzt in einer Reihe steht mit Professoren wie Antje Boetius oder natürlich Christian Drosten, Michael Wolfsohn und vielen anderen. Nochmal herzlichen Glückwunsch und danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Das Wort Trend, das ist etwas, da finde ich, das sollten Sie immer kritisch betrachten. Oft ist das, was andere zum Trend ausrufen, einfach nur Werbung. Falls Sie zum Beispiel noch nie was gehört haben sollten von einem Fitness-Trend namens Hyrox, dann leben Sie nicht etwa hinter dem Mond, sondern haben in Wirklichkeit viel Geld gespart. Wer viel unterwegs ist in den sozialen Medien, begegnet dort nämlich gerade ständig sogenannten Trendsportarten, die bei uns FOMO auslösen sollen, also Fear of Missing Out. Und ob irgendwas davon wirklich taugt oder einfach nur Geldmaschine ist, frage ich einen Sportwissenschaftler vom Institut für Trainingswissenschaft an der Deutschen Sporthochschule in Köln, nämlich Dr. Heinz Kleinöder. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Fangen wir mal gleich mit Hyrox an. Was ist das? Wo kommt das her?
Ja, das ist eine Trendsportart, kommt aus Deutschland und wurde letztendlich von zwei Leistungssportlern entwickelt, unter anderem Olympiasieger Herr Fürste. Und es ist eine Sportart, die Ausdauer und, ich sag mal, Kraftanforderungen eng verbindet.
Was passiert da genau?
Ja, man läuft sozusagen einen Kilometer, achtmal. Und zwischen diesen Läufen werden Übungen gemacht, die recht intensiv sind. Das ist so etwas wie Burpee-Weitsprünge, Schlitten ziehen, Schlitten schieben, dann Ausfallschritte, alles so zwischen 50 und 100 Metern. Dann kommen da noch, Rudern kommt noch dazu, Farmer's Walk, so man geht dann mit Kettlebells, ich glaube 100 Meter. Also zwischen den Ausdauerdisziplinen wird intensiv kraftorientiert gearbeitet.
Was bringt das?
Es steigert auf jeden Fall die Fitness, das ist völlig außer Frage. Mhm. Das Problem ist wahrscheinlich für jeder Mann und jede Frau, erstmal dahin zu kommen. Also auf Anhieb ist das wahrscheinlich schon eine Herausforderung für viele, achtmal einen Kilometer zu laufen. Dann auch intensive Übungen, die den ganzen Körper stark ermüden, dazwischen zu machen, ist nicht ganz ohne, bedarf der Vorbereitung.
Dann lassen Sie uns mal über das Spinning reden. Es gibt in meinem Fitnessstudio schon sehr lange einen großen Raum, den ich noch nie betreten habe, den Spinning-Raum. Wer spinnt da was?
Ja, da geht es natürlich um Ausdauer. Die steht im Vordergrund an Fahrrädern. Das Ganze meistens mit Musik nach bestimmten Programmen. Oder man bettelt sich, also man fährt gegeneinander. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Mehr leistungsorientiert, weniger leistungsorientiert. Insofern kann man sagen, ein Klassiker der Ausdauer.
Und das ist auch was für normale Leute, die nicht ohnehin schon Triathleten sind?
Ja, auf jeden Fall. Man sollte einfach sehen, alles, was man an Trendsportarten hat, sollte natürlich der Gesundheit dienen. Und da kann ich natürlich nicht mit einem Profi mithalten im Radfahren, genauso natürlich dann noch nicht im Spinning.
Eins noch, CrossFit, wer regelmäßig Bauch, Brust, Po plus Cardio macht im Fitnessstudio, könnte dort trotzdem auf eine Trendsportart namens CrossFit stoßen. Brauche ich das oder kann das weg?
Also Sie werden sehr viele Fanatiker finden, die das sehr gerne machen. Und die Übungen selbst finde ich durchaus attraktiv, gar nicht mal so unähnlich zu Hyrox. Mhm. Man sollte natürlich auch hier eins beachten. Es geht bei CrossFit um Leistung. Also viel Arbeit in wenig Zeit heißt intensiv. Und wenn ich eine Übung nicht kann, dann kann ich sie erst recht nicht schnell. Heißt also ganz konkret auch wieder, man möge erst die Übungen lernen. Und dann kann man die Elemente verbinden. Und dann ist man, ich sag mal, eher fitnessorientiert unterwegs als gesundheitsorientiert.
Wie schauen Sie denn als Sportwissenschaftler insgesamt auf dieses Thema Trendsportarten? Gibt es nicht auch ohne ausreichend Sportmöglichkeiten?
Es gibt auf jeden Fall ohne ausreichend Sportmöglichkeiten und ich würde da sagen, da ist ganz wichtig, das Wort machen in den Vordergrund zu stellen. Also es geht an Trendsportarten um Spaß und wenn man jetzt mal auf die Gesundheit schaut, dann ist es so, dass wir alle wissen von vielen Studien von der WHO, dass wir regelmäßig Sport machen sollen und dass wir natürlich nur dabei bleiben, wenn das auch Spaß macht. Heißt, 5-mal die Woche Sport, das ist die, sind die gesundheitlichen Anforderungen an uns. Oh. Das müssen wir erst mal leisten. Ne? Und wenn die Trendsportarten da helfen, dass ich einen Einstieg finde und dann mich weiterentwickle, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache.
Machen Sie das denn, Herr Kleinöhner, 5-mal die Woche?
Tatsächlich ja. Das hat damit zu tun, dass ich Tennis spiele. Mhm. Und eine Vorbereitung darauf mache ich mit systematischem Krafttraining, damit ich eben auf die Anforderungen dieser Sportart vorbereitet bin. Das kann ich auch jedem nur empfehlen.
Was raten Sie denn den Menschen, die jetzt im neuen Jahr sagen, ich will mehr Sport machen und zwar ab sofort?
Den rate ich auf jeden Fall, eine Zielstellung zu finden, wo sie regelmäßig das durchführen. Und wenn es erst mal einmal pro Woche ist, aber regelmäßig. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich empfehlen würde, wäre Krafttraining dazuzunehmen, weil wir hier können wir systematisch den Körper vorbereiten im Sinne von Ganzkörpertraining oder wie der Wissenschaftler sagt, Agonisten-Antagonistentraining. Und durch diese Systematik bereiten wir den Körper besser auf jedwede Sportart vor. Das würde ich als Grundlage nehmen und dann eine Sportart aussuchen, die einem richtig Spaß macht. Das kann eine Trendsportart sein. Wenn man zum Beispiel sieht, Tennis ist recht anspruchsvoll, dann könnte dann stattdessen Paddle nehmen oder Padel, wie es auch ausgesprochen wird. Oder man könnte Pickleball nehmen. Also einfachere Sportarten, die man sofort durchführen kann und die auch einen hohen Spaß haben können.
Also nicht unbedingt Schach.
Sie werden lachen. Wir hatten tatsächlich den Schachweltmeister in der Diagnostik und der war topfit. Das heißt also, die Sportart selber ist vielleicht gar nicht so sehr fördernd, was jetzt die Herausforderungen sportlicherseits betrifft. Aber die Psyche kann dadurch natürlich wunderbar beeinflusst werden und trainiert werden.
Sagt der Sportwissenschaftler vom Institut für Trainingswissenschaft an der Deutschen Sporthochschule Köln, Dr. Heinz Kleinöder. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen ein gesundes und sportliches Jahr 2026.
Ganz lieben Dank, das wünsche ich allen Ihnen und allen Hörern.
Vielen Dank. Das Rebhuhn, das man auch in Brandenburg noch sehen kann mit sehr viel Glück, ist vom NABU gewählt worden zum Vogel des Jahres 2026. Und ob Auszeichnungen wie diese wirklich den Tieren und Pflanzen helfen, das hat die Tierökologin Dr. Hilke Hollenskur untersucht an der Uni Münster. Frau Hollenskur, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben insgesamt 31 Auszeichnungen gezählt zum Vogel, Baum, Frosch, irgendwas. Was gibt's denn da alles?
Ja, es gibt mittlerweile 29 Kategorien. Davon haben wir 8 untersucht. Das waren eben die Blume, der Baum des Jahres, Schmetterling, Libelle, Insekt, Amphibien, Reptilien, Vogel und Wildtier. Das waren die Kategorien, die wir untersucht haben. Es gibt aber auch Weichtier des Jahres, Einzeller des Jahres. Also mittlerweile wirklich viele Kategorien, in denen diese Nominierung zur Natur des Jahres durchgeführt wird. Mhm.
Einzeller des Jahres, auch spannend. Die Idee zu Ihrer Forschung ist auf den Punkt gebracht, was hat der Käfer davon, dass er Käfer des Jahres ist? Aber wie untersucht man das?
Ja, wir haben, Ziel dieser Nominierung ist natürlich, dass die Öffentlichkeit auf den Arten- und Naturschutz sensibilisiert wird. Und wir sind eben davon ausgegangen und haben uns überlegt, dass durch die Nominierung, wenn die Menschen tatsächlich ja, sensibilisiert sind quasi, mehr Google-Suchanfragen stellen zu dem Tier, also in diesem Fall 2026 das Rebhuhn, einfach häufiger googeln, um sich zu informieren. Und Informationen zu bekommen ist natürlich auch ein erster wichtiger Schritt, um in den Aktionismus zu fallen, um aktiv zu werden im Arten- und Naturschutz, zu sehen, was kann ich machen vor der eigenen Haustür oder was für Projekte gibt es, wo ich mich engagieren kann. Und dann haben wir noch geschaut oder sind davon ausgegangen, dass wenn die Menschen die Tiere quasi mal gehört haben, einfach achtsamer durch die Natur gehen und Beobachtungen auf den bürgerwissenschaftlichen Plattformen melden. Also indem sie Fotos oder Laute von den Tieren aufnehmen und sie dann dort hochladen. Und das haben wir uns eben angeschaut.
Ich vermute mal, beim Einzeller des Jahres wird das eher schwierig, oder?
Genau, das ist eine Kategorie, die wir eben auch nicht untersucht haben. Das geht natürlich, deswegen haben wir die auch nicht genommen, weil den Einzeller des Jahres einfach ja nicht beobachtet werden kann von der Öffentlichkeit. Da haben wir eben Kategorien genommen, wie eben Blume, Insekt oder eben Vögel, Wildtiere und so weiter, die eben wo man sowohl Beobachtungen machen kann, als auch wo wir davon ausgehen, dass das eben schon ein breites Interesse in der Öffentlichkeit da sein könnte, dass die Arten dann auch gegoogelt werden.
Okay, also Krake ist übrigens Einzeller des Jahres 2026, lese ich gerade, hat Kollaps abgelöst. Falls Sie sich dafür interessieren, googeln Sie das einfach mal. Spielte für Sie auch der Bestand eine Rolle, also ob sich etwa der Bestand gefährdeter Arten durch eine Auszeichnung erholen kann?
Nee, das war also für die Auswahl. Wir haben einfach geguckt, welche Arten wurden zwischen 2018 und 2021 nominiert. Und das war eigentlich das Kriterium quasi für die Auswahl. Wir haben nicht nach Beständen oder nach Gefährdungsstatus oder so geschaut.
Und wie haben Sie dann die Effekte untersucht, die das hatte? Wie konnten Sie das machen? Also an Google-Suchanfragen, war das die Statistik, die Sie benutzt haben oder was war es genau?
Genau, wir haben eben geguckt, wurden die Tiere im Vergleich zu den Jahren vorher oder danach häufiger bei Google gesucht und gab es eben auf diesen bürgerwissenschaftlichen Plattformen mehr Beobachtungen. Und da konnten wir eben sehen, dass bei von den 31 untersuchten Arten wir lediglich bei 16 einen positiven Effekt sehen konnten. Also insgesamt war es so, dass bei den Wildtieren oder auch bei den nominierten Vögeln des Jahres quasi, wir sehen konnten, dass die Tiere mehr gesucht worden sind bei Google und dass wir auch mehr Beobachtungen auf den Plattformen tatsächlich haben. Das liegt eben vielleicht auch daran, dass wir eine große Community in Deutschland haben, Vogelkundler, Ornithologen, die sich für diese Tiergruppe interessieren. Und bei den Wildtieren sind es eben auch häufig sehr charismatische Tiere, die ein schönes, weiches Fell haben, also wo wir sehr positive Assoziationen zu haben.
Vermutlich ist ja wahrscheinlich auch die Reichweite der Gesellschaft für eukaryotische Mikrobiologie, die den Einzeller des Jahres bestimmt, eine andere als des NABU. Wovon hängt der Erfolg einer solchen Kampagne ab?
Ja, für uns, also meine Kollegen und ich, sah es eben so aus, dass sehr stark die Werbekampagne einen Einfluss hat und damit eben auch die Größe, wie Sie schon sagten, der Gesellschaften, die das nominieren. Diese 29 Kategorien, die jedes Jahr diese Nominierung durchführen in den unterschiedlichen Kategorien, sind unterschiedlich groß. Das sind zum Teil kleine Gesellschaften oder Vereine bis hin zum NABU oder BUND. Und gerade die größeren Gesellschaften haben natürlich ganz andere personelle und finanzielle Mittel, Werbung zu machen. Und je mehr Werbung eben läuft, je besser die Werbetrommel funktioniert, umso stärker wird die Öffentlichkeit eben auch auf die Nominierung aufmerksam. Und das scheint einen großen Einfluss zu haben. Und da sehen wir auch noch deutlichen Verbesserungsbedarf.
Ja. Als kritischer Journalist würde ich natürlich jetzt denken, dass Kampagnen zum XY des Jahres wahrscheinlich eher den Institutionen helfen, die den Preis verleihen, als tatsächlich den Tieren und Pflanzen, weil diese Institutionen damit Werbung machen für die eigene Arbeit, auch um das Spendenaufkommen zu verbessern, oder?
Genau, das ist natürlich ein Ziel, das Spendenaufkommen zu verbessern. Und natürlich werden, also ein Teil der Spenden wird sicherlich auch dann da reinfließen, die Lebensräume für die nominierten Arten zu verbessern. Plus natürlich, was auch wichtig ist, dass man eben auf gezielte Projekte, wo man sich engagieren kann, um die Lebensräume oder die Situationen für die Arten zu verbessern, auch engagieren kann und somit eben ja freiwillige Bürger und Bürgerinnen auch animiert, sich dort zu beteiligen. Aber letztendlich diesen Erfolg, ob gezielt das Tier davon was hat, im Sinne von wird die kommt dem Tier mehr Geld zugute oder mehr Aktionismus, sehr direkt zu messen, ist sehr schwierig.
Sagt die Tierökologin Dr. Hilke Hollens-Kur. Die hat es immerhin versucht, in ihrer Untersuchung an der Uni Münster. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Noch ist es recht einsam, da oben auf dem Mond. Ja, das soll sich dieses Jahr aber ändern. Eine ganze Reihe von Staaten plant neue Mondmissionen. Und auch die NASA natürlich macht sich auf zum Mond, erstmals mit Hilfe der europäischen Space Agency ESA. Warum Jahrzehnte nach der letzten bemannten Mondlandung auf einmal ein neuer Wettlauf einsetzt zum Mond, das will ich besprechen mit dem Röntgenastronomen Dr. Mirko Krumpe vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Herr Krumpe, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen und gestatten Sie mir zunächst Ihnen und auch den Zuhörern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen.
Herzlichen Dank, das wünschen wir auch. Den ersten Menschen auf dem Mond kennt jedes Schulkind, klar, das ist Neil Armstrong, 1969, aber nicht mal Fachleute erinnern sich an den Namen des letzten Menschen auf dem Mond. Wüssten Sie es?
Und Das war, glaube ich, Eugene Cernan, 1972, im Dezember 72 mit Apollo 17.
Absolut richtig. Eugene Cernan, Apollo 17, der hat quasi als letzter Mann auf dem Mond das Licht ausgemacht und dann auch so salbungsvolle Worte gesprochen, nämlich diese hier: Wenn ich nun für einige Zeit den letzten Schritt eines Menschen vom Mond Richtung Heimat machen werde, dann möchte ich sagen, was die Geschichte meiner Meinung nach festhalten wird. Amerikas Herausforderung von heute hat das Schicksal des Menschen von morgen geschmiedet. Wir gehen jetzt, wie wir gekommen sind und mit Gottes Hilfe wiederkommen werden, in Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit. Und dann hat sich 50 Jahre keiner mehr für den Mond interessiert. Warum?
Ja, wir Wissenschaftler hätten schon sehr gerne wieder zurückgewollt. Da gab es noch so viele offene Fragen. Aber das Problem ist wie immer, es fehlte einfach das Geld. Sie müssen sich nicht vorstellen, wenn Sie normalen Flug betreiben, brauchen Sie eine relativ kleine Rakete. Also müssen die Nutzlast auf etwa 7,9 Kilometer pro Sekunde, das sind also sowas wie 28.000 Kilometer pro Stunde, beschleunigen. Aber wenn Sie zum Mond wollen, brauchen Sie eine viel größere Rakete, weil hier müssen Sie nicht das Gravitationsfeld der Erde verlassen und müssen die Nutzlast mit der Rakete auf 11,2 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Und das führt dann dazu, dass die Raketen bedeutend größer sein müssen. Ich kann da gerne nochmal ein Beispiel bringen. Die Rakete, die letztes Jahr am häufigsten geflogen ist, das war die Falcon 9, die hat eine Startmasse von 550 Tonnen, also schon auch ein großes Biest, kann aber etwa nur 5 Tonnen zum Mond heben. Und das reicht für ein Raumschiff nicht aus. Da brauchen Sie dann schon eine Rakete, die 2500 Tonnen Startmasse etwa hat. Und da sind Sie dann bei ganz, ganz anderen Kosten. Und das war wieder das Problem, dass Geld fehlte.
Die Kosten dürften ja mittlerweile nicht kleiner geworden sein, sondern erheblich größer. Warum gibt es denn jetzt trotzdem wieder einen Run auf den Mond?
Es ist, wie damals, auch hier wiederholt sich die Geschichte, eine politische Motivation. Dieses Mal ist es nicht die Sowjetunion, mit der sich die USA sozusagen ein Wettrennen liefert, sondern es ist China. China strebt nämlich auch eine Mondlandung für 2030 an. Das bekommt man immer gar nicht so mit. Und die haben schon super viele Komponenten für dieses Raumschiff getestet und testen auch schon Missionsbauteile im Weltraum. Und hier möchte auch die USA wieder zeigen, ja, wir können es immer noch und ja, wir sind immer noch die Ersten.
Und diesmal lässt die NASA die ESA mitspielen, die Europäische Space Agency, im Artemis-Programm. Was ist da geplant bei Artemis 2?
Also nicht nur bei Artemis 2, sondern auch bei allen Artemis-Missionen wurde eigentlich die ESA diesmal wirklich ausgezeichnet. Das ist das erste Mal, dass die NASA das macht. Und zwar, was ist hier passiert? Das komplette europäische Service-Modul wird in Europa, genauer gesagt von Airbus in Bremen, gebaut. Also die Hälfte des Raumschiffes wird in Bremen zusammengebaut. Was ist überhaupt ein Service-Modul? Sie müssen sich vorstellen, oben sitzen in einer kegelartigen Struktur die Astronauten, diesmal 4 Astronauten drin. Und darunter haben sie einen 4 Meter großen Zylinder, also 4 Meter im Durchmesser und auch in der Höhe. Und hier befindet sich alles drin, was sie brauchen. Sie haben hier drin den Strom, also über Solarmodule, den Sauerstoff, die Wärmegeneration, das Wasser. Die Triebwerke haben sie auch hier drin, die Haupttriebwerke, die 33 Schubdüsen, um eine kleine Manöver zu machen, 9 Tonnen Treibstoff. Und das wird alles in Europa gebaut. Und die NASA übernimmt das dann. Also die NASA vertraut den Europäern hier so weit, dass hier Lebenserhaltungssysteme komplett gebaut werden.
Mhm. Gibt es denn neue Forschungsfragen bei diesen Missionen, die für Sie als Wissenschaftler spannend sind?
Bei Artemis 2 steht jetzt wirklich erstmal die Erprobung des Raumschiffes im Vordergrund. Artemis 1 wurde ja bereits abgeschlossen im November, Dezember 2022. Und das war eine unbemannte Mission. Da hatte man also Dummies drin und hat nur gemessen, wie warm werden die denn und wie viel Strahlung kriegen die ab und so weiter und so fort. Aber diesmal wird man wirklich alle Systeme testen. Es wird also keine Mondlandung auch stattfinden. Das ist eine reine Erprobung des Raumschiffes. Man wird auch die Flugbahn, die man auch schon mit Apollo 8 geflogen ist, wieder fliegen und gucken, ob das alles so noch funktioniert, ob man überhaupt dieses Wissen, wie man eine Mission betreiben würde, noch hat und wieder erlangen. Und es befindet sich auch an Bord ein Experiment des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums. Und zwar misst man hier ganz präzise die Strahlendosis, die während dieser 10-tägigen Mondumrundung auf den menschlichen Körper lastet. Hier ist man sehr interessiert dran, um das besser zu verstehen, wie hoch ist das Risiko überhaupt für die Astronauten.
Wäre das was für Sie, zum Mond fliegen, hier am Floating Round My Tin Can, Far Above the Moon, wie es bei David Bowie heißt?
Ich wäre sofort dabei, wenn Sie ein Eintrittsticket für mich haben, auch wenn das heißen würde, sich für mehrere Jahre einen großen Training zu unterziehen. Aber das ist für viele Wissenschaftler ein absoluter Traum.
Auch für den Röntgenastronomen Dr. Mirko Krumpfe vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Herr Krumpfe, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Ich hoffe, Sie gucken auch heute hoch, 15.46 Uhr, so um den Dreh geht der Wolfsmond auf und freuen sich.
Ja, vielen Dank.
Danke, tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Ein Kuss enthält 80 Millionen Bakterien. Beim Küssen fließt nicht nur der Speichel, es fließen auch die Bakterien. In gerade einmal 10 Sekunden tauschen wir beim Knutschen rund 80 Millionen Mikroben mit unserem Gegenüber aus. Bei Paaren, die sich mehr als 9-mal pro Tag küssen, gleicht sich die Mundflora daher an. Vor allem auf der Zunge sitzen bei ihnen die gleichen Bakterien.